Ursula Thiemens besucht mich heute. Herzlich willkommen, Ursula Thiemens.
Danke.
Sie waren die leitende Physiotherapeutin am Neurozentrum der Universitätsklinik Bonn.
Das ist richtig.
Und Sie wurden, das darf ich sagen, im September 1945 geboren.
Ja.
Da haben Sie sich einen guten Monat ausgesucht, denn am 2. September hat Japan kapituliert und damit war der Zweite Weltkrieg vorbei.
Das stimmt, nur ich kann mich natürlich da nicht dran erinnern, sondern weiß es nur aus Erzählungen meiner Familie, meiner Mutter, die in Warendorf lebte, ist im Münsterland. Ausgerechnet in der Nacht waren noch die Engländer als Besetzungsmacht in Warendorf und Ausgangssperre. Mhm. Und nun wollte ich auf die Welt.
Aber meine Ausgangssperre hat für Sie nicht gegolten.
Für mich nicht. Ich habe die offene Tür gesucht. Ja. Meine Tante, sprich die Schwester meiner Mutter, sagt, das machen wir schon. Und dann sind die aus dem Haus gegangen. Die ersten Engländer traten ihnen entgegen. Haben sie nicht gewusst, dass Ausgangssperre ist. Doch, aber diese Frau kriegt jetzt ihr Baby. Und ich möchte hier sofort durchgelassen werden. Ich war sehr energisch. Die sind zurückgesprungen, haben gesagt, bitteschön, können wir Ihnen helfen, so ungefähr. Und dann kam ich. In der Nacht bin ich geboren worden. Ein Sonntagskind.
Mhm. Am wie viel September war das?
2. September.
Am 2., das ist ja genau der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg beendet worden ist.
Ja, ja, das ist, war in der Tat, obwohl der Krieg zu Ende war, Gott sei Dank, aber eine schwierige Zeit überall, denke auf der ganzen Welt. Mhm. Weil jetzt musste man ja erstmal, die Männer waren noch weg in Kriegsgefangenschaft oder noch nicht. Mein Vater kam dazwischen mal kurz nach Hause und dann aber ab in die Kriegsgefangenschaft nach Frankreich. Und die Frauen zu Hause, kein Geld, keine Nahrung. Ich kann mich gut an Erzählungen erinnern, dass meine Mutter hamstern ging mit dem Bollerwagen aufs Land zu den Bauern, denen es immer noch am besten ging. Und das Münsterland ist reich an Getreide, Korn, Obst, Gemüse, ist alles da. Und meine Mutter ging dann mit dem Familienschmuck zu den Bauern und hat getauscht. Ring gegen Gemüse.
Und das nannte man hamstern?
Das nannte man hamstern.
Ich dachte, ja, hamstern nannte man, wenn man sich vom Feld einfach was geholt hat.
Da haben Sie recht, das heißt, ist auch hamstern. Heute würde man das natürlich so benennen. Aber das mit dem Bollerwagen zu den Bauern gehen, nannte man auch so.
Mhm. Mhm. Und Sie haben über 40 Jahre Berufserfahrung?
Jetzt sind es 54.
Jetzt sind es 54. Jetzt Sie zählen 54. Die Zeit nach Ihrer Pensionierung dazu, weil Sie so viel im Ausland waren und dort Ihre Erfahrungen eingebracht haben.
Ich habe quasi nicht aufgehört zu arbeiten. Ich habe auch in Praxen noch Vertretung gemacht und Privatpatienten gehabt und sowas. Also ich bin eigentlich nie arbeitslos gewesen.
Also
nie
so richtig. Sie haben das gar nicht akzeptiert, dass Sie pensioniert sind?
Doch, ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil meine Arbeit an der Universitätsklinik gerade Neurologie sehr anstrengend ist. Mhm. Neurologie ist, sage ich mal, hat die schwersten Patienten, Schlaganfälle ohne Ende, Querschnittspatienten, schwerste Muskelerkrankungen. Und das zehrt nicht nur, also es zehrt an Leib und Seele, möchte ich es mal nennen. Mhm. Und mein Rücken hat das dolle gespürt und ich habe deswegen auch mit 63 aufgehört. Mhm. Und war aber mir vorher schon klar, dass ich irgendwas weitermache, aber ich wollte nur noch das machen, wo ich Spaß dran hatte. Mhm. Und dieser Fulltime-Job, einschließlich Wochenenddienst, das war einfach zu viel. Ich musste da einen Punkt setzen.
Mhm. Sie sagen, das zehrte an Leib und Seele. Wo zehrte das an der Seele?
Sie kriegen schon sehr, sehr viel erzählt von den Patienten. Mhm. Und das sind schon manchmal Schicksale, was ich am eigenen Leib erlebt habe, wenn plötzlich der Vater oder der Ehemann einen schweren Schlaganfall kriegt, dann ist alles in Gefahr. Wo kommt jetzt Geld her? Wenn man einen Schlaganfall wieder einigermaßen hinkriegt, mag das wieder gehen. Aber wenn ich aus der eigenen Familie erzählen soll, dann kann ich da nur zu berichten, wie alt war ich denn? 15, kriegte mein Vater einen ganz schweren Schlaganfall, hatte 4 Kinder und alle waren noch nicht fertig. Also keiner war schon in der Lage, für sich selber zu sorgen. Und das war eine ganz schwere Zeit, zumal der Schlaganfall sich nicht zurückbildete. Er musste irgendwie wieder in die Praxis. Er war freischaffend, also selbstständiger Rechtsanwalt und Notar. Und das Allerschlimmste war, ich weiß nicht, ob Sie Akten kennen, die kann man nicht mit einer Hand aufschlagen. Einen Aktenordner kann ich mit einer Hand aufschlagen. Die linke Hand war nicht mehr vorhanden, die rechte Hand versucht es, dann klappt das aber wieder zu und er musste eine Unterschrift drunter setzen. Daraufhin kam ich war in der Schule, dann wurde ich ganz schlecht, und da kam der Klassenlehrer zu uns nach Hause und sagte, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder Ihre Tochter kriegt das Einjährige, wie nennt man das heute, Einjähriges?
Fachabitur?
Nee, ich bin nur bis unter Sekunde, es war ein Abschluss. Da bin ich runter. Entweder
mittlere Reife.
Mittlere Reife, genau, das ist der richtige Ausdruck. Entweder geht Ihre Tochter runter von der Schule und sie kriegt ihre mittlere Reife, oder wir können sie leider nicht versetzen. Und da dachte ich, klar, ich geh runter. Und da fing aber schon was in meinem Kopf an zu arbeiten. Ich habe immer gerne Krankenhäuser gerochen. Wenn ich da zur Tür reinkam, früher war das viel mehr als heute, heute wird besser gefiltert, da riechen sie immer Äther und Alkohol, die Läppchen und was da alles rumschwirrt, das duftet oder riecht, und für mich war das immer das Größte. Wenn ich
das ist ja interessant, dass Sie ausgerechnet am Geruch das Interesse
so
gespürt
haben. So bin ich
ins
Krankenhaus gekommen, ich habe dann ehrenamtlich da am Wochenende darf ich mitlaufen? Ja, kannst du machen. Kannst du vielleicht auch schon mal Blutdruck messen oder mal Fieber messen. So bin ich da rein, ehrenamtlich. Ich war immer ganz glücklich, wenn ich da war. Ja, und dann habe ich beobachtet bei meinem Vater, der brauchte Physiotherapie. War kurz in der Reha gewesen. Das ist vor 50 Jahren, Reha ist eine ganz andere Nummer als heute. Das war zu wenig. Aber er kam wieder ans Laufen, hat auch die Praxis wieder begonnen. Und da ich ja von der Schule gegangen war, bin ich ein Jahr zu Hause aufs Büro gegangen. Im Elternhaus war die Praxis und bin meinem Vater sozusagen zur Hand gegangen. Ich war seine linke Hand.
Ja, also im wahrsten Sinne des
Im
Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und ich durfte, musste man beantragen bei der Stadt, vorzeitig meinen Führerschein machen, weil mein Vater überwiegend Notar war, also Testamente machen, Übertragsverträge. Wir haben im Münsterland ja sehr viele große Bauernhöfe. Und da bin ich oft mit meinem Vater über Land, Schreibmaschine unter den Arm. Und dann haben wir gemeinsam Übertragsverträge gemacht.
Konnte Ihr Vater denn sprechen?
Zum besseren Verständnis. Es ist ganz oft so, wenn die linke Seite gelähmt ist, dann ist das Geschehen im Kopf auf der rechten Seite, aber der Patient kann sprechen. Im Gegensatz, wenn Sie rechts eine komplette Lähmung haben, kann es sein, dass die Sprache ganz weg ist, aber mindestens eine Sprachstörung da ist.
Und dann haben Sie also erfahren, dass Sie Ihrem Vater sehr gut helfen können?
Ja, absolut.
Und das war wahrscheinlich ein schönes Gefühl, dann haben Sie sich gedacht.
Ja, klar.
Das mache ich beruflich.
Schreibmaschine gelernt nebenbei, was ich für die Ausbildung gebraucht habe. Stenografie kann heute kaum noch einer.
Ja, würde ich auch sagen.
Und ich habe zu Hause auch zweimal in der Woche eine Physiotherapeutin getroffen, die meinen Vater behandelt hat. Und da habe ich natürlich solche Augen gemacht. Und ich hatte eine Tante in Münster, die Physiotherapeutin war und vorher Gymnastiklehrerin gelernt hat. Das eine, die Gymnastiklehrerin dauert 2,5 Jahre und die Physiotherapie 2 Jahre und ein Jahr Praktikum hinterher. Und dann habe ich gedacht, das ist genau das, was ich will. Auf der Schule klappt das jetzt eh nicht mehr. Und dann habe ich es genauso gemacht. Das heißt, mein Vater hat nach einem Jahr gesagt, Kind, du musst jetzt in die Ausbildung. Und ich fand das ganz toll, weil ich war eine große Hilfe für ihn. Und das ging nicht mehr. Und dann habe ich erst Gymnastiklehrerin gelernt, weit weg in der Rhön. Und das war 2,5 Jahre. Und da kriegte ich aber schon eine Zusage von der Münsterschen Schule, Physiotherapieschule, dass ich anfangen kann. Habe ich aber doch erst das Examen auf der einen Schule gemacht. Und dann bin ich nach Münster, habe die Physiotherapie gelernt. 2 Jahre, wie gesagt, 1 Jahr Praktikum. Und ich muss sagen, ich hätte nie was anderes machen mögen und bin mit diesem Beruf bis heute glücklich.
Und Ihr Vater, was hat der dann gemacht, als er auf Ihre Hilfe verzichten musste?
Ja, dann musste was anderes her. Ich war dann weg. Es war emotional wie körperlich für ihn eine Katastrophe.
Ja, aber er hat Ihnen gesagt.
Er hat es geschafft.
Ja.
Er hat es mir gesagt, ja.
Sie waren ja quasi schon so eine Art Physiotherapeutin für Ihren Vater.
Ja, da habe ich ihn noch nicht viel angefasst. Mhm. Nee. Aber so beim Anziehen behilflich, abends ins Bett bringen. Mhm. Die Patienten waren früher nicht so selbstständig wie heute.
Was braucht denn eine Physiotherapeutin oder ein Physiotherapeut? Also welche etwas technisch und sachlich gesprochen Ausstattungsmerkmale, welche Eigenschaften braucht
also
so jemand?
Was würden Sie sagen? Das Wichtigste sind meist die Hände.
Aha.
Die Hände sind ja mein Werkzeug.
Ja.
Da kann ich später noch mal was zu erzählen. Aus einem anderen Land kommen wir aber sicher noch zu. Also die Hände ist für mich das Allerwichtigste. Ich muss zugreifen können, ich muss gesund sein.
Mhm.
Denn zum Beispiel, wenn eine Physiotherapeutin eine Epilepsie hat, gibt es immer.
Wenn eine Physiotherapeutin eine
selber an Epilepsie erkrankt ist, aber mit Medikamenten eingestellt wenn die am Patienten plötzlich einen epileptischen Anfall kriegt, was vorkommt, dann liegt die flach, aber der Patient auch. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Also sie müssen gesundheitlich geeignet sein und müssen da auch ein Zeugnis vorlegen.
Und auch ehrlich sein, was die...
Ja, da sagen sie was.
Ja. Und Empathie spielt eine große Rolle, oder?
Ja. Ja. Sie sollten, also am besten kommen die zurecht, die Menschenfreund sind. Die selber gerne mit Patienten, mit Menschen agieren. Also nicht nur Patienten, sondern auch sonst im Alltagsleben.
Mhm.
Gerne kommunizieren, sich unterhalten, neugierig sind auf was so passiert. Also es kommt so einiges zusammen und der sollte auch interessiert sein am Menschen.
Mhm. Das ist also so ähnlich wie bei der Unternehmensführung. Ich werde häufig gefragt, welche Voraussetzungen sollte jemand mitbringen oder woran merkt man, dass jemand ein guter Chef oder eine gute Chefin ist? Und meine spontane Antwort ist dann oft, wenn diese Führungskraft sich für Menschen interessiert, wenn man das merkt, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung.
Würde ich absolut bestätigen, ne?
Und das scheint in der Physiotherapie genauso zu sein. Also das ist ein typischer Empathieberuf, ne? Wo man
jeden Fall.
Wo man mitbekommen muss und sich auch interessieren sollte für die Gefühlslage, für die Bedürfnisse der Patienten.
Ganz, ganz wichtig.
Ja, wenn das nicht da ist, ne, dann kann es wahrscheinlich nicht gelingen.
So fängt eigentlich jede Behandlung an, dass ich erstmal, was ich als oberstes Gesetz immer gesagt habe, man fängt nicht an den Füßen an. Ich kann nicht jemanden noch nicht kennen und bin unten an den Füßen und unterhalte mich mit ihm da oben. Das geht nicht. Ich gehe zum Patienten. Wenn der Arm behandlungsbedürftig ist, nehme ich den auch vielleicht schon mal in die Hand.
Mhm.
Aber ich versuche erstmal ein Gespräch aufzubauen mit dem Patienten. Was machen Sie? Wie fühlen Sie sich? Wie geht es Ihnen heute? Wie geht es in der Familie? Was weiß ich? Da kommt ja alles auf den Tisch.
Mhm.
Und die sind sehr dankbar, dass sie mit jemandem, die fühlen sich verstanden, möchte
und,
ich so sagen.
Und gewinnen Vertrauen.
Die gewinnen Vertrauen und vertrauen sich dann auch mir an.
Mhm.
Ich bin ganz nah dran am Patienten. Ich würde sagen, es gibt kaum jemanden, der näher dran ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt Menschen, die können das nicht zulassen. Habe ich auch erlebt. Aber eher im Bereich der Psychiatrie.
Sie meinen, dass Sie so nah dran sind an einem Patienten, näher dran sind als die eigene Familie vielleicht?
Unter Umständen, sicher. Unter Umständen. Und deswegen möchte ich nicht am Fuß anfangen. Das ist einfach
zu weit weg. Das ist ein schönes Bild.
Oben anfangen.
Oben anfangen, sozusagen am Kopf.
Angucken.
So Blickkontakt.
Erste Kontakt aufnehmen, wenn er nicht sprechen kann, spreche ich. Ich versuche ihm zu helfen. Und was weiß ich, da hat man schon so sein, obwohl jeder Patient ist anders. Also es gibt kein Schema. Jeder Patient ist anders. Ja.
Und da hatten Sie auch die ein oder andere Überraschung bei den Patienten?
Allerdings, ja. Ja.
Aber Sie stellen sich dann auf den Patienten ein?
Muss sein. Sicher. Ja. Ich kann nicht erwarten, dass er sich auf mich einstellt. Wenn es gut läuft, tut er das natürlich auch.
Ja.
Na?
Ist eine Art von Teamproduktion, ne?
So
von
ist es.
Teamarbeit,
so ist es. Ja.
Die man da anstrebt.
So ist es.
Und da muss sich jeder einbringen.
ich verlange was von ihm, entweder er macht es und wenn er sich nicht einbringt, dann macht es nicht.
Gibt es auch uneinsichtige Patienten?
Oh ja, die aber zum Teil zerebral, also vom Kopf her begründet sind. Die linksseitig gelähmten Patienten, da fällt es besonders auf, dass sie uneinsichtig sind. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Linksseitig gelähmt, komplett uneinsichtig. Aber nicht, wie soll ich sagen, ist krankhaft gesteuert. So. Und dann gehe ich freitags morgens zu ihm und sage, Herr Meier, wie geht's heute? Ach, ganz toll, ich will jetzt am Wochenende nach Hause. Sage ich zu ihm, das wird aber nicht so ohne weiteres gehen. Doch, 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 ich habe da mit meiner Frau gesprochen und das mache ich. Ich werde morgen früh abgeholt. Sag ich, und wie stellen Sie sich das vor? Sie können ja noch nicht laufen. Doch, das klappt morgen. Das klappt und meine Frau, die hilft mir. So geht das ab. So. Und dann macht er sich alleine auf die Socken, sitzt im Rollstuhl, schafft es auch mit dem Rollstuhl. So geht das dann. Ne? Mit dem gesunden Bein kann er ja was machen.
Also er rudert mit dem Bein.
Er rudert mit den Beinen, dass er so bis zum Aufzug kommt. Und er hat es geschafft bis unten in die Hotelhalle, Krankenhaushalle und dann nach draußen. Und dann hat er sich versucht hinzustellen und dann können Sie sich vorstellen, was passiert ist. Dann lachert er da Länge nach. Dummerweise die linksseitig Gelähmten neigen dazu, nach links zu fallen. Und zwar drücken sie sich von rechts noch ab. Ihre Mittellinie ist so verschoben, dass sie denken, wenn sie so machen, ist die Welt wieder gerade. Ja. Ist sie aber nicht. Es ist eben auch eine Fehlsteuerung vom Gehirn. Sehr schwierig, dass man das wegkriegt.
Dann neigen diese Patienten offenbar auch dazu, sich zu überschätzen.
So ist es.
Und das ist auch eine Fehlsteuerung des Gehirns.
In diesem Fall ja.
Ja, damit haben wir schon zwei Punkte. Empathie und kommunikative Fähigkeiten. Eigentlich drei. Teamplayer.
Ja.
Ne? Eine Behandlung läuft im Team als Teamprodukt. Das Teamprodukt ist sozusagen die Genesung oder die Verbesserung der Situation.
So ist es. Und daran arbeiten ja etliche Berufsgruppen. Zum Beispiel Krankenschwestern, ganz wir sind meine ersten Partner vor Ort auf der Station. Dann kommen Ergotherapeuten dazu, nach Logopäden, also Sprachtherapeuten, wenn es nötig ist.
Mit denen Sie sich dann abstimmen?
Mit denen kommunizieren wir regelmäßig, beziehungsweise es gibt Teambesprechungen.
Ja.
Ja, deswegen ist wirklich Teamwork. Der Arzt ist bei den Besprechungen dabei, der erzählt uns das Aktuellste, weil vielleicht irgendwelche neuen Untersuchungen gemacht sind. Ist eine Verbesserung oder Vorsicht und so weiter. Eine Sozialarbeiterin, auch ganz wichtig. Es muss ja danach weitergehen. Und das können wir nicht erst anleiern am Tag der Entlassung. Das geht nicht. Sei es Hilfsmittel, braucht er einen Rollstuhl, braucht er vielleicht auch eine Greifzange, um Dinge vom Boden aufzuheben. Oder was auch immer, häuslichen Begebenheiten anschauen. Kommt er überhaupt in die Wohnung hoch? Schafft er das? Wie sieht's zu Hause aus? Manchmal fahren die Leute nach Hause, gucken sich die Situation vor zu Hause an, weil vom Patienten nichts zu erfahren ist, weil er die Sprache verloren hat so weiter. Also es ist auch noch jemand, der ins Team reingehört. Ne? Eine Reha-Klinik suchen.
Also jede Menge Leute sind mit so einem Fall beschäftigt.
Ja.
Die alle irgendwie aufeinander eingehen müssen, reagieren müssen und daraus ergibt sich dann eine völlig neue Lebenssituation für die Patientinnen und Patienten. Sie müssen ja, wenn Sie mit dem Patienten umgehen, auch, das bringt ja der Beruf ganz natürlich mit sich, sehr motivierend sein. Ne?
Ja.
Und Sie treffen ja regelmäßig auf Leute, die gerade etwas sehr Einschneidendes und für Sie extrem Negatives erlebt haben.
So ist es. Depressiv.
Depressiv regelrecht.
Ja, Sie sind depressiv. Mein Vater war auch schwer depressiv.
Wie schaffen Sie das? Also wie schaffen Sie das über so viele Berufsjahre hinweg, sich so eine motivierende, positive Einstellung zu erhalten, wenn Sie doch schon wissen, ich treffe gleich auf einen neuen Patienten? Das ist ja auch eine Herausforderung für Sie.
Ja, ich bin immer jemand, der ja Hoffnung verbreitet. Ich komme, um zu helfen. Die wird das schon schaffen, dass er mich wieder auf die Beine kriegt. Sowas steckt ja dann im weitesten Sinne dahinter.
Das ist schon da.
Nicht bei allen Patienten, denen muss ich das erst zeigen. Dass das. Aber ich habe eine positive Ausstrahlung, glaube ich, und das überträgt sich schon auf den Patienten. Und ich vermittle ihm, es wird dauern, wir machen langsam, nichts überstürzen, aber je nachdem, wie ich die Sache einschätze, ich kann nicht immer sagen, sie werden wieder laufen wie vorher, auf keinen Fall, gerade Schlaganfälle. Aber Schlaganfälle kann man sich vorstellen, ist das Klientel, was ich am liebsten behandelt habe, aus Gründen, die ich ja schon eben erläutert habe.
Aus biografischen Gründen eigentlich.
Aus biografischen Gründen, ja. Das war mein Steckenpferd und die Kollegen haben es auch immer gesagt, Mensch, Ursula, wenn du Hände behandelst, wenn du einen Arm, da gucke ich so gerne zu. Das war mein Steckenpferd, ja. Oder ist es heute noch.
Was würden Sie sagen, sind so die Risikofaktoren für einen Schlaganfall?
Diabetes, hoher Blutdruck, Stress.
Übergewicht.
Übergewicht.
Das sind so die 3, 4
wichtigsten Dinge.
Wichtigsten Dinge, ja. Also
Ernährung.
Es hat viel mit der Lebensführung zu tun, ja.
Boah, ganz viel, ganz viel, ja. Und ist länderweise durchaus verschieden, aber da kommen wir später noch drauf.
Wieso kommen wir da später drauf? Nicht, dass wir das vergessen. Ich meine, wir können das natürlich.
Das vergessen, Mexiko werde ich nicht vergessen.
Das werden Sie. Aber das hat was mit Mexiko zu tun. Verstehe. Okay. Wenn Sie angefangen haben mit dem Kopf, also mit den Augen und nicht mit den Füßen, was kommt dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie begegnen einem Patienten und dann sprechen Sie mit dem, Sie lernen sich kennen.
Ist für mich das allererste die Kommunikation, um Kontakt aufzunehmen zum Patienten. Ich muss ja mal einschätzen, wer liegt da vor mir? Was hat der beruflich gemacht? Wie wichtig ist, dass er zurückkommt in den Beruf? Ist er Beamter, wo er gut versichert ist, im Gegensatz zu einem Rechtsanwalt, der freiberuflich ist? Ne? Keine Absicherung.
Also, worüber Sie jetzt sprechen, ist die Analyse. Sie analysieren diesen Menschen.
Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, dieser Begriff. Aber ich muss erstmal diesen Patienten begreifen.
Sie müssen ihn begreifen. Das ist ja, also Analyse ist für mich der Abbau von Verbindungen. Also ähnlich wie in so einem Labor, dass man irgendeinen Stoff zerlegt und genau guckt, womit haben wir es denn hier zu tun?
Okay,
wie reagieren hier diese Stoffe aufeinander und so weiter?
Ja.
Also, Sie brauchen ja ein Bild davon. Mit wem sie es da zu tun haben. Und insofern könnte man doch sagen, dass Physiotherapeuten auch auf jeden Fall gut analytisch denken können müssen und auch ein analytisches Interesse haben sollten.
Ja, würde ich auch so sagen, ja. Begreifen, ich wollte das gerade nochmal aufgreifen. Ich begreife meinen Beruf tatsächlich, es kommt von Greifen. Ich muss den Patienten angreifen, in die Hand nehmen, bewegen, das meine ich jetzt.
Berühren.
Mit Greifen, so, ja. Es gibt Physiotherapeuten, die sitzen so neben Ihnen und sagen, jetzt hebt man das Bein hoch. Das geht für mich unvorstellbar.
Frau Tiemens schlägt die Beine übereinander und verschränkt die Arme vor dem Körper.
Ja, also niemals, aber es gibt es.
Ja.
Chinesen sind da ganz groß.
Aber Sie wollen ja nicht jeden Menschen anfassen, oder?
Doch.
Ohne Haben Sie kein Problem mit?
Nein.
Geht ja auch gar nicht anders.
Nee. Ich setze mich nicht daneben, also muss ich ihn anfassen.
Und wie machen das die Kolleginnen und Kollegen, von die Sie gerade hier so beispielhaft eingebracht haben, die Arme vor dem Körper verschränken?
Ja, das habe ich mich schon oft gefragt.
Die sagen dann hier, heb mal das Bein höher und so weiter bei den Übungen?
Ja, mach mal deine Übung.
Mach mal so und so, ich guck mal zu und ich sag dir dann, Aber es sind wahrscheinlich zwei Sachen, also wenn sie die Berührung, wenn die Patienten die Berührung erlauben und sie die Patienten berühren, dann entsteht eine ganz andere Beziehung zwischen ihnen
ganz
und
klar.
den Patienten.
Ich begreife den Patienten, wenn ich ihn angefasst habe. Das ist für mich unerlässlich. Und ich habe tatsächlich in meinem Berufsleben noch keinen Patienten erlebt, der es verweigert hat. Könnte ja auch sein.
Ja.
Das heißt, fassen Sie mich nicht an.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, am Gesichtsausdruck kann man schon manchmal denken, da muss ich anders rangehen. Erstmal nur reden. Und dann darf ich mal Ihren Arm in die Hand nehmen. Dann sagt er ja. Ich habe noch nichts anderes erlebt.
Und so eine Therapie, man kann ja gar nicht, glaube ich, allgemein sagen, wie lange so eine Therapie dauert. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein langer Prozess.
Ja.
Und da müssen Sie auch unfassbar geduldig sein.
So ist es, ja. Muss man wirklich. Man muss viel Geduld haben. Mit Ungeduld haben Sie nichts gewonnen. Beim Schlaganfallpatienten schon gar nicht.
Wie lange dauert das da? So kann man das sagen?
Bei meinem Vater zum Beispiel ein Leben lang.
Ein Leben lang.
Ja, natürlich weniger dann. Ne? Also zweimal in der Woche ist die Physiotherapeutin zu ihm gekommen.
Aber die Verbesserungen waren sichtbar.
Später geht es um Erhaltung, dass das nicht steif wird, weil das schmerzt. Ja? Wenn Sie Ihren Arm nicht bewegen können, nach kurzer Zeit, wenn Sie den dann hochheben, die lernen alle, Ihre Arme selber hochzuheben mit der gesunden Hand. Weil die Schulter, die Achsel, das schmerzt wahnsinnig, weil es steif wird. Und das darf auf keinen Fall sein. Der Patient darf nicht steif werden.
Ja.
Aber eben, manche machen sie ja auch dann wieder richtig gesund, dass sie wieder auf zwei Beinen nach Hause gehen können. Ne?
Und das motiviert sie ja, persönlich natürlich auch total.
Ja, natürlich.
Und gibt ihnen Kraft für die nächste Therapie.
So ist es.
So läuft das.
Ja.
Was war denn wohl die herausforderndste Patientenbehandlung, an die Sie sich erinnern können?
Die eindrucksvollste habe ich vor 12 Jahren gehabt, als ich im Ausland gearbeitet habe, in Mexiko. Da habe ich in einer kirchlichen Institution gearbeitet, deren Chef, ein Pater, war ziemlich verzweifelt, weil das Haus voller Behinderter, aber keine Physiotherapeutin. Und da hat er hin und her überlegt und trifft durch Zufall einen Mann. Mein Pater fragt nun diesen Herrn, ich brauche dringend Physiotherapeutin. Hast du eine Idee, wie ich da dran komme?
Mhm.
Da hat er gesagt, ja, natürlich. Senior-Experten-Service, stell einen Antrag. Die werden in ihrer Kartei gucken, ob sie eine Physiotherapeutin haben. Oder auch natürlich auch einen Mann. Es gibt aber, wie alle Welt weiß, mehr weibliche als männliche Physiotherapeuten.
Wie erklären Sie sich das?
Das war früher ein reiner Frauenberuf. Ich weiß es nicht. Ja, war ein reiner Frauenberuf. Heute sind sehr viel mehr. Ich hatte 2 in der eigenen Abteilung, worüber ich sehr froh war, weil das belebt die Abteilung. Der Pater hat an den Senior-Experten-Service geschrieben, ob die jemanden wüssten, der ihm da auf die Sprünge hilft. Und dann haben die mich angerufen, ob ich da Lust zu hätte. Das heißt, sofort.
Und dann sind Sie ehrenamtlich hingefahren?
Dann bin ich ehrenamtlich. Also Flug wurde bezahlt und Unterbringung, Verpflegung auch. Verdient tut man nichts. Aber das war mir egal. Ich lerne ein neues Land kennen und da war ich schon sehr neugierig, wie ich denn mein ganzes Leben gerne gereist bin.
Ja, und wie war das dann? Sie sind aus dem Flugzeug gestiegen und was ist dann passiert?
Ich wurde abgeholt. Ich habe eine Nacht übernachtet in Mexico City. Der Flug ist ja nicht ohne, 12 Stunden. Und am nächsten Tag weiter nach Guadalajara. Und da standen 2 Leute, die Englisch sprachen. Und die haben mich dann in die Casa Fraterna gefahren. Und da bin ich auf den Pater zugegangen. Das heißt, er ging auf mich zu, strahlte mich an. Von dieser Minute an haben wir uns verstanden. Und ja, dann war ich da. Und dann erstmal, das wird immer gefeiert in Mexiko. Und da war erstmal ein großer Empfang.
Also Ihre Anreise wurde gefeiert.
Dass ich da war. Jetzt endlich da ein Senior-Experten, das muss man feiern, ist ja klar.
Hm.
Und da liefen schon einige Behinderte rum. Und da traf ich auf ein kleines Bürschlein, der war 12 Jahre, kommt mir entgegen, hält die rechte Hand auf dem Rücken. Ich gebe ihm die Hand, er gibt mir die linke. Sag ich, warum gibst du mir nicht die rechte? Er guckt dann so hin, holt die so vor und gibt mir die rechte. Sag ich, möchtest du, dass deine rechte Seite gut wird? Da sagt er, Ich konnte mit ihm auch noch nicht reden. Also 5 Worte Spanisch. Ja, sag ich, dann kommst du morgen zu mir. Und seine Mutter war Volontärin, war eine von den Ehrenamtlichen, mit denen ich begonnen habe. Das ist 12 Jahre her. Er ist heute auf dem Priesterseminar. Er hat mir nach den ersten 3 Jahren, schätze ich, immer wenn ich da war, habe ich ihn behandelt. Und immer ein Stückchen weiter, in der Zwischenzeit die Mutter. Und dann verabschiedet er uns, es war zu der Zeit.
Also die Mutter hat von Ihnen gelernt?
Das muss ich natürlich erklären. Ich kann ja nicht hinfahren und sagen, so mache ich das und keiner lernt es. Dann fahre ich wieder nach Hause, sind sie aber genauso schlau wie vorher. Es waren beim ersten Mal 45 Volontäre da. Ich habe auf dem Fußboden angefangen, weil es war überhaupt kein Equipment da.
Also Sie waren eine Art Dozentin.
Ich habe beigebracht, ja.
Da waren 45 Schülerinnen und Schüler,
so ist es,
Laien, die von Ihnen gelernt haben.
Die wussten gerade, wie man Medizin schreibt.
Aha, also die hatten von medizinischen Berufen überhaupt keine Ahnung.
Gar nichts.
Mhm.
Ja, und da haben wir angefangen. Und da war seine Mutter eben auch dabei, hat ihm viel abverlangt. Naja, nach 3 Jahren gibt er mir auf dem Klavier ein Abschiedskonzert mit beiden Händen. Das war natürlich großartig, ne? Und spielt auch Gitarre mittlerweile. Und
was war das für eine Erkrankung, die der hatte?
Der hatte mit 8 Jahren einen Schlaganfall gehabt.
Mit 8 Jahren? Also auch so eine Sache, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass Leute in dem Alter einen Schlaganfall bekommen, ne?
Ja, wenn man aus dem Metier kommt, dann weiß man, dass das sehr wohl geht. Mhm. Der hatte ein Loch in der Herzscheidewand, was sich normalerweise mit dem ersten Schrei des Babys schließt. manchmal aber nicht. Mhm. Und das war bei ihm der Fall und bei seiner Cousine auch und beide haben schweren Schlaganfall gehabt. Da lösen sich kleine Gerinnsel, die schießen ab durch dieses Loch ins Gehirn und dann ist es passiert. Mhm. Und so war das bei ihm auch. Heute ist er auf dem Priesterseminar und wird Geistlicher.
Ich was für ein Erfolg.
Ganz toll. Ja.
Ja, was für ein Riesenerfolg.
Aber das war ja, sie haben mich gefragt, welches Ereignis hat mich am meisten beeindruckt?
Ja, oder die herausforderndste Patientenbehandlung.
Ja, genau.
Mhm.
Das war jemand, da bin ich am ersten Tag meines Daseins in Mexiko in eine Institution gefahren, die Apparate da stehen haben. Da, wo ich gewesen bin, die arbeiten ausschließlich mit Apparaten und machen vielleicht mal einen Finger rauf und runter. Passiert nicht viel. In großen Teilen von Mexiko geschieht keine Physiotherapie, in unserem Verständnis, im europäischen Sinne. Wir arbeiten auch anders als die Amerikaner zum Beispiel, arbeiten auch völlig anders. Auf jeden Fall lag in dieser kleinen Institution, ich wollte mir da ein paar Geräte ausleihen, weil wir überhaupt nichts haben, keinen Ball, keinen Stab, kein gar nichts. Und da sehe ich einen Mann liegen, weinend, kräftiger Kerl. Der Mutter weint, seine Ehefrau weint, seine Tochter weint, er weint. Und dann habe ich ihn gefragt, habe ich ihm gesagt, wenn du willst, was ist los? Ja, meine rechte Seite kann ich nicht bewegen. Dann habe ich, war die linke Seite. Sage ich, wenn du willst, kannst du morgen in die Casa Fraterna kommen, wo ich eingesetzt war, wo die Anfrage herkam. Ich versuche dir zu helfen. Er kam ganz artig nächsten Tag, ganze Familie dabei, Mutter und Tochter. Er selber war oder ist Ranchero, also Farmer, hatte Kühe und Schweine. Ja, das machen sie mal mit der rechten Seite. Ne? Ging nichts mehr.
Das geht nicht.
Nee. Und dann habe ich ihn mir vorgenommen und so ganz langsam, Mensch, denke ich, in dem Arm, da ist was drin, das spürt man. Das ist auch wieder so eine Sache, anfassen. Ja? Mhm. Dann spüren sie, da ist was.
Also da ist Energie, da ist Leben.
Da ist Energie drin, da kommt was, da kann ich wieder was reaktivieren. Und dann habe ich ihn behandelt, war ich schon ganz zufrieden. Die Tochter guckte zu, sage ich, guck es dir genau an, jetzt mach du mal. Dann hat sie gemacht, dass sie das zu Hause fortführen könnte. Mhm. Nach 14 Tagen sind die Volontäre schon versammelt, warten auf mich, Patienten waren schon da, gucken aus dem Fenster und sagen, Ursula, un milagro. Ein Wunder ist geschehen. Und da kam ein Ranchero auf zwei Beinen.
Ja.
Ganz langsam daher. Ja, wir haben ihn richtig gut wieder hingekriegt. Natürlich nicht beim ersten Mal. Mhm. Aber das war insofern ein einschneidendes Erlebnis. Es war mein erster Schlaganfall in Mexiko. Daran sehen die, es geht ja. Die kriegt man wieder auf die Beine.
Das ist natürlich eine ganz wichtige Erfahrung.
Das war mein Schlüsselerlebnis.
Von da an waren Sie...
Da waren die...
Da haben sie erstmal gefeiert, die Mexikaner.
Wahrscheinlich haben wir eine Flasche Tequila getrunken. Und dann sagen die natürlich, das wollen wir auch können.
Ja, klar.
Ja, das zeigt uns.
Ja, und das ist eine Einladung, auch mehr zu machen. Ne?
Ja, natürlich.
Und deswegen waren sie auch zweimal im Jahr, glaube ich,
in Mexiko
über meistens, viele Jahre.
Ja. Immer so 3-4 Wochen. Mhm. Ich habe immer ein bisschen was dran gehängt, damit ich vom Land noch was sehe. Mhm. Aber diese 45, komme ich nochmal kurz darauf zurück, Volontäre, die bei mir was lernen wollten. Also ich sag mal, bei der Hälfte war es Neugierde. Da kommt einer aus Deutschland, wo mal gucken, wer das ist. Mhm. Und der Rest, das relativierte sich dann auch. Also ich habe einen festen Stamm dann gehabt über 12 Jahre. Also zwei, eine ist so alt wie ich, die ist 76 Jahre, also ein Jahr jünger. Die ist die ganzen 12 Jahre dabei und die ganze Zeit arbeitet die an Patienten. Mm. Und da muss ich sagen, Hut ab, das finde ich großartig.
Toll, ja.
Die hilft unglaublich vielen Menschen und überhaupt helfen wir unglaublich vielen Menschen da. Mm. Der Mexikaner ist ja grundsätzlich völlig anders gestrickt als wir. Mm. Also zum Beispiel habe ich eine alte Dame kennengelernt, die lag im Bett seit 2 Jahren. Da bin ich dahin. Sag mal, wieso liegst du im Bett? No puedo. Ich kann nicht. Sag ich, ja, gucken wir mal. Ich war aber schon am Abend schon wieder zugange. Dachte, das will ich jetzt wissen, ob sie kann oder nicht. Ne? Dann bewege ich den hin und her, heb den da oben hin, unterhalte mich unten mit ihr weiter. Sie lag ja im Bett. Mhm. Und dann lasse ich den los. Und dann stand der da so in der Luft. Sag ich, guck mal, Maria, guck mal da hoch. Och, das geht ja. Mhm. Legt sich ins Bett 2 Jahre lang.
Ja, aber wie kann das sein? Wie kann man das erklären?
Oh, das ganz oft.
Aber ja, wie kann
die,
man das
die haben die Hoffnung verloren.
Ach ja.
Sie, das hat der liebe Gott sowieso gemacht. Die Mexikaner sind ja sehr katholisch. Der von morgens bis abends läuft die Messe im Fernsehen.
Also die Idee dahinter ist, ich kann mein Schicksal gar nicht selbst in die Hand nehmen, sondern der liebe Gott steuert das.
Der und steuert das.
Der will das so.
Und jetzt kommt da so ein Mädel aus Deutschland und ja, was soll ich Ihnen sagen? Die ist sehr schnell, haben wir sie am selben Tag haben wir sie hingesetzt. Rollstuhl war da, aber das passierte eben nicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Raus in den Rollstuhl, dann ist sie gelaufen. Und 8 Tage später haben wir uns angemeldet, das war ein Hausbesuch, haben wir uns angemeldet, wir kommen morgen Mittag um 12 Uhr, sagt die alte Dame. Nee, das geht nicht, da muss ich die Telenovela gucken. Na, dachte ich, die haben wir jetzt wieder auf der Spur, jetzt nimmt sie wieder am Leben teil.
Sie haben ja verschiedene physiotherapeutische Ansätze dann praktiziert, ist ja ganz klar, je nach Lage der Situation.
Ja, richtig.
Können Sie auch sagen, dass Sie bestimmte Ansätze verfeinert haben oder vielleicht sogar mit weiterentwickelt haben?
Das könnte ich eigentlich nicht so sagen. Aber was ich sagen kann, ich kann ja nicht mein ganzes Berufswissen mit allen Spezialausbildungen, ich nenne nur eine, die Bobat-Therapie, die speziell für Schlaganfälle gedacht ist, auch für andere Patienten, aber schwerpunktmäßig, der Ursprung waren Schlaganfälle. Das sind Laien, mit denen ich arbeite. Denen kann ich das nicht alles vermitteln, weil sie die medizinischen Kenntnisse auch nicht haben. Obwohl ich jeden Tag Unterricht mache, bisschen Theorie, bisschen Praxis. Die müssen auch selber mal ein paar Übungen machen. Jeden Tag ein anderer. Also die ersten 2-3 Mal habe ich es gemacht. Aber ich habe dann auch dieses gesamte Material denen auf einer externen Festplatte hinterlassen. Sie haben es schriftlich. Sie haben alle ihre Ordner, wo das ordentlich eingeheftet wird. Da können Sie nachlesen. Und versammeln sich zwischendurch auch. Aber wie gesagt, dieses Fachwissen, was ich habe, das kann ich nur begrenzt
weitergeben. Das kann man nicht richtig weitergeben. Aber trotzdem ist das ja angewachsen bei Ihnen.
Ja. Also ich kann denen sehr viel zeigen. Jetzt war ich 3 Jahre nicht da wegen Corona und bin jetzt im März das letzte Mal da gewesen. Da komme ich da hin und sehe die behandeln. Da sehe ich mich selber. Die kopieren meine Handgriffe.
Ja.
Das habe ich noch nie gesehen.
Haben die das auch gefilmt?
Da habe ich nicht gefilmt, nee.
Aber das ist ja naheliegend,
dass man, Bildmaterial.
Dass man solche Bewegungen dann und Griffe und so weiter filmt.
Ja. Nee, da nicht.
Sie waren ja so viele Jahre in der physiotherapeutischen Branche unterwegs. Welche sind so die wesentlichen Veränderungen, die sich da im Laufe der Jahrzehnte ergeben haben? Oder waren das so schleichende Veränderungen, die nach und nach gekommen sind?
Nee, da war auch so ein ganz wichtiges Ereignis. Ich war verheiratet und wir wurden getrennt. Und ich bin dann aber zurück nach Bonn, wo ich vorher auch schon gearbeitet hatte und hatte da viele Freunde. Und ich dachte, ja, was mache ich? Vierteljahr wollte ich erstmal gar nichts machen, erstmal mich erholen von diesem Schreck. Und dann habe ich angefangen, die Zeitung zu lesen, noch ob da, früher gab es ja viel mehr Anzeigen in der Zeitung, da gab es ja noch gar kein Internet. Wann war das? 89, sowas, um die Zeit, ich weiß nicht mehr genau. Und da stand, suche leitende Physiotherapeutin im Neurozentrum. Professor Jerusalem. Ja, dachte ich, ich brauchte was. Ne? Ich wollte in meinem Leben keine Neurologie machen. Und später würde ich nie was anderes machen als Neurologie. Das ist ist fast zum Hobby geworden. Neurologie ist unglaublich spannend und auch in der weiteren Entwicklung sehr spannend.
Welche Veränderungen, nicht in Ihrer Biografie, sondern sozusagen in der Technik der Physiotherapie zum Beispiel oder in der Branche haben sich im Laufe der Jahrzehnte ergeben?
Das ist tatsächlich so. In der Neurologie empfiehlt es sich, Spezialkenntnisse zu erwerben. Die will nicht jeder kennen, nicht jeder wissen, aber ich war da schon sehr neugierig und habe da, ich glaube, insgesamt 3 Kurse gemacht in Berlin und hat viel Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, hallo, da war aber auch eine Therapeutin, die es hervorragend vermittelt hat. Und da habe ich gedacht, ja, genau das ist, das brauche ich in der Neurologie und da macht die Neurologie Spaß. Und da waren noch verschiedene andere Fortbildungen. Ich habe früher weniger Fortbildungen, ganz wenig. Als ich verheiratet war, Fulltime gearbeitet, Haushalt nebenher, dann gehen sie nicht auch noch auf Fortbildung. Aber als ich dann alleine war, habe ich das angefangen.
Mhm. Und was die Technik der Physiotherapie angeht, hat sich da Wesentliches entwickelt, für Sie auch spürbar entwickelt?
Ich an mir selber oder insgesamt?
Insgesamt, so in der Branche, im Allgemeinen.
Ja, es kommt ständig was Neues auf den Markt. Ich bin da nicht immer mit einverstanden. Es wird dann gleich als Evangelium verkauft. Mhm. Und ja, das denke ich, das geht einfach nicht. Man muss alles gelten lassen. Der eine macht dieses lieber, der andere jenes. Wir haben mittlerweile ein breit gefächertes Spektrum an Therapiemöglichkeiten. Mhm. Wobei aber Bobert und Woiter oben anstehen,
ja,
sind die das Therapien in der Neurologie.
Mhm. 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 Wie sind Sie denn mit Fällen umgegangen, bei denen die Fortschritte nicht so waren, nicht so wünschenswert waren, wo das einfach stagnierte oder sehr begrenzt war? Das ist ja auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich bei so vielen Berufsjahren auch regelmäßig gemacht werden muss.
Das ist so, ja. Ich habe viele Patienten bis zum Tod begleitet. Wie es so üblich ist an Universitätskliniken, laufen immer Studien. Und wir hatten verschiedene Studien, weil mein Chef Spezialist war in Muskelerkrankungen. Und da gibt es die wirklich ganz schreckliche, schnell verlaufende Erkrankung, amyotrophe Lateralsklerose, ALS. Und davon hatten wir sehr viel. Wir mussten die auch überprüfen in ihrer Muskelkraft. Da gab es ein bestimmtes Gerät, mussten wir die von oben bis unten durchchecken. Wie ist die Kraft? Wie verändert die sich im Vierteljahr?
Was bedeutet das denn für die Patienten?
Ob es besser wird oder nicht besser.
Ich meine diese Krankheit, von der Sie gerade
sprechen. Dass sie sterben. Innerhalb weniger Jahre. 2 bis 4 Jahre. Die meisten. Etwas mehr als 2 Jahre. Das wissen die auch. Was interessant war bei den Messungen, die wir vorgenommen haben, die meisten Patienten waren das nächste Mal ein Spürchen besser.
Mhm.
Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann sind sie abgerauscht. Das konnte man genau sehen. Da ist auch eine Doktorarbeit drüber erschienen. Das ist schon bitter. Es können nicht alle Physiotherapeuten solche Menschen begleiten. Immer noch müssen sie Hoffnung versprühen oder ja, wir gucken mal und ich setze sie jetzt mal raus. Einfach, wie soll ich sagen, Mut machen möchte ich das gar nicht, weil die meisten wissen schon, dass sie sterben, aber ihnen noch was Gutes tun. Sie rausholen aus dem Bett, komm, wir fahren heute mal an die frische Luft, so.
Mhm.
Ne? Aber es ist nicht einfach, solche Menschen zu begleiten. Und ich habe Kollegen gehabt, die fingen dann nach einer Weile an, ihren Arm anzugucken. Guck mal, Ursula, ich glaube, ich kriege da auch so Faszikulieren, nennt man das, und Muskelzittern. Und die musste ich von der Station runternehmen. Das ging nicht. Die haben das psychisch nicht schlecht verarbeitet.
Also da hat sich die Belastung körperlich ausgewirkt bei denen?
Ja. Ja, die fingen selber an, die gleichen Symptome zu kriegen wie der Patient.
Ohne die Krankheit zu haben?
Ohne die Krankheit zu haben.
Was es alles gibt, ne?
Ja. Ja. Wirklich.
Ja.
War natürlich nichts. Ich hab mir das angeguckt, sag ich, du, nee, das glaube ich nicht. Guck mal. Es gibt so bestimmte Tricks, wo man dann das auslösen kann. Mhm. Sag ich, nee, komm. Aber möchtest du auf eine andere Station? Ja, ich glaube, wäre besser. Und dann habe ich die da runtergeholt. Ich habe allen Kollegen gesagt, wenn ihr auf der Station, wenn ihr da weg wollt, sagt es mir, dann sorge ich dafür. So.
Ach, das ist ja nett, ne?
Ja, aber sie können nicht immer mit allen Leuten klarkommen. Dann gibt es auch mal Probleme oder sie kommen mit den Schwestern nicht zurecht. Oder
ja, aber sie braucht noch Personal.
Ja, ich habe die ja nur auf eine andere Station getan.
Waren die trotzdem zuständig?
Ich war zuständig.
Wie viele Leute hatten Sie denn da?
Das waren am Schluss, waren es glaube ich 16.
Mhm.
Mhm. Und wir haben aber verseucht Neurologie, Epileptologie und Psychiatrie. Psychiatrie kann auch nicht jeder.
Natürlich nicht.
Ja. Da frage ich natürlich immer, wenn man traust jetzt zu, auf der beschützenden Station, früher hat man gesagt, geschlossene Abteilung, auf der beschützenden Station zu arbeiten. Ja, das würde ich gerne machen. Und ich habe da wirklich Experten gehabt, die haben das gut gemacht.
Mhm. Sie haben gesagt, probier es mal aus, ob das geht, ob du das kannst. Mhm. Und wenn es nicht geht, dann lassen wir das.
Dann tue ich dich woanders hin, ja.
Mhm. Mhm.
Wir haben auch mal überlegt, ob wir rotieren. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, ob wir es gemacht haben oder nicht. Also alle halbe Jahre andere Stationen. Das wollten sie aber nicht unbedingt, nee.
Mhm.
Sind wir von wieder abgekommen.
Welche Ratschläge würden Sie angehenden Physiotherapeuten geben?
Geduld. Geduld ist in unserem Beruf, glaube ich, ganz wichtig. Gut aufzupassen, was man so lernt, dass man es auch anwenden kann. Nachdenklich sein, kommunikativ sein, mit dem Patienten reden und nicht am Fuß anfangen, am Kopf, in die Augen gucken, wen habe ich denn da vor mir, den muss ich doch erstmal nicht begreifen, aber ich muss ihn erstmal kennenlernen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Erstmal sich mit dem Patienten beschäftigen und dann anfangen zu arbeiten. Das kombinieren. Als ich die Ausbildung gemacht habe, war es noch so, dass man ab zweitem Semester schon vormittags am Patienten war. In anderen Kliniken in Münster verteilt gibt es genug. Und die dort Angestellten wussten natürlich Bescheid und haben uns mitbetreut, wenn wir Fragen hatten. Und wir sind auch mal nur mitgelaufen, mal geguckt, wie behandelt die ihren Patienten und so weiter. Mhm. Das war in der Ausbildung schon drin und sind Leute abgesprungen nach zwei Semestern.
Also sie fühlten sich überfordert, unterfordert? Ja,
war nicht ihr Ding. Hatten sich vielleicht anders vorgestellt. Mhm. Aber sie haben dann, da müssen sie auch mit umgehen, viel Elend gesehen. Was glauben Sie, was sie in der Unfallchirurgie sehen?
Oh ja.
Ich habe auf einer Verbrennungsstation gearbeitet. Heiliger Strohsack, das ist heftig.
Ja, das ist heftig.
Und das muss man abkönnen.
Ja.
Man muss sich abgrenzen. Nicht zu nah dran am Patienten. Mhm. Das habe ich vermehrt erlebt. Junge Männer, hübsche junge Frauen sind an ihrem Bett. Die verlieben sich. Mhm. Wenn sich jetzt ich habe es bei einer erlebt, die hat da mitgezogen und wir fahren heute Abend mal in die Stadt oder was weiß ich, was er mit dem vorhatte oder gehen Kaffee trinken. Das ist zu nah, das geht nicht. Mhm.
Und das haben die dann auch zur Sprache gebracht?
Ja, aber sicher. Die kam dann zu mir und sagte, Frau Thiemens, was soll ich denn jetzt machen? Sag ich, was ist denn? Ich kann es mir aber schon denken, ich habe es erwartet. Du warst zu nah dran.
Ja.
Ja, sagte, und jetzt sagt er mir, dass er mich so liebt. Ja. Ja, ich habe versetzt natürlich. Also ich habe sie vom Patienten weggeholt und woanders hin.
Und ist aus den beiden was geworden?
Nein, natürlich nicht.
Ach, schade.
Nein, das geht ja. Klar ist das schade. Ich habe eine Kollegin, die ist verheiratet mit dem Querschnitt, den sie als Patienten hatte. Mhm. Ganz prominenter nebenbei.
Also die fehlende Grenzziehung.
Ja,
Das wäre ein großer Fehler in der Physiotherapie.
Ja.
Diese Grenzziehung nicht zu beachten, zu nah ranzugehen und sich auch selbst zu vergessen dabei.
So ist es. Passiert immer wieder, speziell bei den ganz Jungen. Das ist klar, die haben die Erfahrung noch nicht und sind da auch noch nicht auf den Bauch gefallen.
Und Ihnen ist das aber auch passiert?
Müsste ich überlegen. Nee, ich glaube nicht. Doch, in der Ausbildung.
Ja.
In der Ausbildung.
Ja.
Ja. In der Ausbildung in Münster hatte ich mich in einen Bechterew-Patienten verliebt. Ach, das war so ein netter. Und dann, das war zu witzig. Hatte ich Samstagsdienst und habe mich um ihn gekümmert. Der war da stationär und ich glaube, wir haben Tischtennis gespielt, irgend sowas. Und dann hat er gesagt, ich muss mit Ihnen mal reden hinterher. Und dann hat er gesagt, passen Sie mal auf, nächsten Samstag heirate ich, nur um das klarzustellen.
Der hat also schon gemerkt,
Ja, natürlich hat er das gemerkt.
Ja.
Ja, Sie? Da war ich auch zu nah dran.
Ja, da waren Sie zu nah dran. Na gut, daraus haben Sie gelernt und dann haben Sie eine professionelle Distanz gewahrt.
Ja, klar, man hat immer Patienten, die man lieber behandelt und die man besonders nett findet.
Klar.
Aber das ist ja noch entfernt davon.
Ja, ja. Mhm. Aber das ist auch so bei so typischen Bürojobs, ist es auch so. Also die meisten Menschen lernen sich ja im Büro kennen, bei der Arbeit kennen.
Ja.
Da ist es kein Wunder, dass dann da auch Beziehungen entstehen.
Ja. Aber auch bleibende, ne?
Auch durchaus. Bleibende, klar.
Ja, ja,
ja.
Nur wir sind nicht gleich, ne? Nicht auf einer Ebene. Einer ist behindert.
Ja.
Und das muss ich wollen, damit eine Verbindung eingehen. Ne?
Oh ja.
Und nicht nur verlieben und dann sagen, so, das war's jetzt. Als ich 63 war, ich war bei meiner Ärztin, aus irgendeinem Grunde, weiß ich gar nicht mehr, da hat sie gesagt, was wollen Sie eigentlich machen, wenn Sie jetzt aufhören? Ach, sag ich, da gibt's so viel. Ich kann eine Praxisvertretung machen. Bin befreundet mit Praxiskollegen. Kann Vertretung machen. Ich kann selber Patienten behandeln. Ich glaube, da findet sich was. Da sagt sie zu mir, haben Sie mal was vom SES gehört? Vom Senior Experten Service? Sag ich, nein. Habe ich am selben Abend, habe ich im Internet nachgeguckt, habe mich am nächsten Morgen angemeldet. Schon war ich drin in der Datei. Da habe ich noch gearbeitet.
Ja.
Und da kamen direkt die ersten Anfragen aus China.
Aha.
Ja, weil ich das so schade fand und das sagt eigentlich jeder. Ich habe mit 40 Jahren Berufserfahrung so plus minus aufgehört und das liegt dann brach.
Mhm.
Das muss ich doch weitergeben.
Ja, klar, so. Das sehe ich auch so. Also ja. Das ist ein ungeheures Erfahrungswissen.
Ja, das steht in keinem Lehrbuch.
Ja, das in keinem Lehrbuch steht, genau. Und das auf jeden Fall auch irgendwie genutzt werden sollte.
Genau.
Aber woher wissen denn unsere chinesischen Freunde, dass es sie gibt, dass es den SES gibt?
Ja, das haben die wahrscheinlich auch über das Internet irgendwie rausgekriegt. Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weiß ich nicht.
Mhm.
Aber die haben reichlich drauf zugegriffen, auf Senior-Experten. Waren immer welche im Land. Immer, immer.
Sie waren ja auch 3-4 Mal da?
3-mal. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr.
Und warum nicht?
Wie soll ich sagen? Also sie kommen in diesem Land an. Das erste Mal habe ich nach Shanghai geflogen.
Wann war das? In welchem Jahr? Wissen Sie das noch?
2008.
2008.
Als das Erdbeben in Chengdu war, da musste der Einsatz verschoben werden. Ich wollte im März hin. Alle Ärzte wurden abgezogen, um in Chengdu zu helfen. Also musste es verschoben werden. Und dann bin ich in den Sommer gekommen. Schwüle, Hitze. Unerträglich. Und für Chinesen ist es unanständig zu schwitzen. Das tut man nicht. Und ich acker da am Schlaganfallpatienten und habe immer ein Handtuch umgehabt. Ich konnte nicht auf den Patienten tropfen. Das Wasser läuft, weil die so eine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Wollte ich aber nicht erzählen. Ich komme also in Shanghai an. Da kann ich noch was lesen. Ich bin aber von Shanghai nach Chengdu gefahren. Fortan konnte ich nichts mehr lesen. Ich hatte ein Ticket, habe ich nicht in Deutschland gekriegt, habe ich da in China gekriegt. Alles chinesische Lettern, kein einziges Wort, kein Gate in Englisch oder was auch immer, nichts.
Also Sie waren einigermaßen verloren.
Ich war da, im Moment war ich mal verloren. Und dann habe ich geguckt, wer trägt denn eine Uniform hingehalten. Ja, sicher konnte er das lesen, aber er konnte es nicht übersetzen. Der hätte mich ja an die Hand nehmen können, hat aber nicht gemacht. Ein Mexikaner würde das machen. So, ja, dann, nachdem ich 3 Leute gefragt habe, habe ich es aufgegeben, ich aus dem Haus raus und dann kam ein Polizeiauto, da habe ich mich mitten auf die Straße gestellt, mit Sack und Pack, schweres Speck immer. Und da habe ich mich auf die Straße gestellt. Da steigt er aus, der Polizist, und sagte, may I help you? Da habe ich gesagt, und ob? Da sagt er, riss die Tür auf, sagt, einsteigen, Gepäck rein. Es war ein völlig anderes Terminal, da bin ich nie hingekommen. Und da hat mich die Polizei zum Terminal 2, 3, ich weiß es nicht mehr, gefahren.
Aber das kann doch nicht die Erfahrung gewesen sein, aus der Sie dann heute sagen, Sie würden ja nicht mehr hinfahren.
Nein, das ist schon, ich bin in einem ein Reha-Zentrum. Also die wussten schon was von Physiotherapie, aber sehr völlig anders als bei uns und auch nicht so richtig.
Was sind, wenn Sie sagen, ja völlig anders als bei uns, was sind so die wesentlichen Unterschiede, die Sie da beobachtet haben? Haben die da andere Methoden einfach?
War ein Patient, da war gelähmt, ich weiß nicht mehr genau wo, waren es beide Beine oder Arm. Da setzt sich der Therapeut, war in diesem Fall ein Mann, erstmal zieht er Handschuhe an. Ich mit Handschuhen, Patientenbahn, geht ja gar nicht. Sie spüren ja nichts mehr. Da setzt er sich daneben den Patienten und macht so. Frage ich ihn, was soll
Frau
das denn?
Frau Thiemens hebt die Finger ihrer rechten Hand, nee, ihrer linken Hand, nacheinander hoch.
Ja.
Ja.
Also so tat der chinesische Kollege mit dem Patienten. Ich bin jetzt Patient.
Ja.
Das ist der Kollege. Ich sage, was soll das denn?
Ja, ist vielleicht irgendeine geheimnisvolle chinesische Therapie.
Glaube ich nicht.
Wieso nicht?
Das ist einfach Quatsch. Ja. Das kann der Patient auch selber machen mit seiner Hand.
Das stimmt.
Ja. Also das war so ein Klar. Die haben natürlich Mund und Nase aufgesperrt, als ich dann angefangen habe zu behandeln. Es wird alles gefilmt, alles per Video, wird alles festgehalten, ungefragt. Es werden auch ungefragt noch 40 andere dazu geholt. Ich hatte es per E-Mail abgelehnt. 25 ist genug, mehr kann ich nicht überschauen. Kamen trotzdem 45 dazu, weil das kriegen die, dann kriegen sie ein Paper. kriegen sie eine Bescheinigung, dass sie daran teilgenommen haben, sind aber am nächsten Tag wieder weg, obwohl ich 3 Wochen da bin. Ne? Also das geht einfach nicht.
Ja, das kenne ich auch, aber dann würde ich doch die Bescheinigung nur ausgeben.
Habe ich ja nicht gemacht.
Ach so, das haben die nicht gemacht?
Nee.
Naja, also wenn man einmal kommt und dafür dann irgendeine Bescheinigung erhält, das kann natürlich nur ein schlechter Anreiz sein.
Es geht mir ja vor allem um die Nachhaltigkeit. Also wenn ich denen was zeige, dann möchte ich, dass sie das aufnehmen, am Patienten anwenden. Ich bin lange genug da, dass ich das verfolgen kann. Geht das, klappt das, muss ich noch was korrigieren und so weiter. Ich komme nach einem Jahr wieder und sie sind auf demselben Stand wie ein Jahr vorher.
Und wie erklären Sie sich das?
Ja, sie machen es nicht. Sie fallen in ihren alten Trott zurück.
Ja, aber warum?
Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen, warum das so ist. Man zeigt es Ihnen. Ich habe sie rangeführt, einen Patienten, komm, machen wir zusammen. Eine war dabei, die war clever, die hat es aufgenommen. Aber ich musste den ganzen Stoff auch wieder wiederholen.
Aber nicht für dieselben Leute.
Für dieselben Leute. Mhm. Das macht doch keinen Sinn, oder?
Das würde ich auch sagen.
Also das dritte Mal habe ich abgelehnt da.
Ja.
Dann wurde ich an einer anderen Stelle angefordert.
Haben Sie mit den Menschen da
natürlich.
Nicht drüber geredet?
Ja, klar. Nur die Kommunikation ist natürlich schwierig.
Klar,
geht nur über einen Dolmetscher, ist auch anders als in Mexiko.
Und was war so das Ergebnis?
So ein bisschen Achselzucken. Und dann, da habe ich gesagt, so jetzt endgültig Schluss, da habe ich keine Lust drauf. Die haben mich da Samstag, Sonntag im Hotel sitzen lassen, alleine rausgehen, ganz schwer, weil sie gar nichts mehr lesen können. Ich habe eine Mall, ein Einkaufszentrum habe ich gefunden und da bin ich dann auch mal gewesen, aber Klimaanlage, da war es kühl, also draußen war es unerträglich heiß.
Also es hat Ihnen einfach nicht gefallen?
Das hat mir nicht gefallen. Nee.
Aber damit war für Sie Ihr Engagement nicht beendet, sondern Sie haben dem Ganzen noch eine zweite Chance gegeben und so kam dann Mexiko dazu.
Kaum bin ich zu Hause, ruft mich der SES an. Frau Timmins, haben Sie Lust, nach Mexiko zu gehen? Ich habe meiner gebrüllt am Telefon. Ja, natürlich. China nicht mehr. Und so kam das. Dann habe ich mich gründlichst auf Mexiko vorbereitet. Schon vorher die Paper auch übersetzt und also erstmal ins Englische und dann wurde es vor Ort ins Spanische übersetzt. Aber wie gesagt, in 12 Jahren war das dann nicht mehr nötig. Dann spreche ich mittlerweile selber, brauchte keinen Dolmetscher mehr. Nur in großen Sitzungen, wenn es um was ging, Abschlussbesprechungen und so, dass da keine Missverständnisse entstehen, da habe ich eine Dolmetscherin gehabt. Aber sonst das letzte Mal überhaupt nicht. Und habe festgestellt, sie arbeiten. Sie sind dran geblieben. Das war für mich ein großes Wunder. Also es ist für uns ein Haus gebaut worden. War anders konzipiert. Aber wir haben dann den Pater so lange beredet, dass er eingesehen hat, die Physiotherapie braucht ihre eigenen Räume. Was habe ich vorher erzählt? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Ja, Sie haben gesagt, dass in Mexiko Ihre Expertise aufgegriffen worden ist.
Dass sie die ganze Zeit durchgearbeitet haben.
Sie sind dran geblieben.
Ja. Und zwischendurch, wenn sie ein Problem hatten, haben sie geschrieben, du Ursula, der hat das und das. Was sollen wir mit dem machen? Dann schreibe ich zurück, schick mir mal ein Bild. Es zeigt mir seine Behinderung, kann ich da besser darauf antworten. Und so ging das die ganze Zeit. Und dann kam ich nach 3 Jahren jetzt zurück, in diesem Jahr, März 23. Und ich war so gespannt, was ich da vorfinde. Entweder gar nichts mehr oder rudimentär, vielleicht 2, 3. Es waren alle da. Es waren auch neue da. Das ist natürlich klar, die Alten irgendwann müssen die tauschen sich aus.
Dann wird müssen also auch untereinander das Wissen weitergeben.
Die geben es untereinander weiter. Ganz wichtig.
Ja, und auch eine große
Herausforderung. Ich höre ja irgendwann auf.
Ja. Ne? Ja.
Und eine sehr sympathische, 2 sehr sympathische Neue dabei. Und da habe ich gefragt, wie ist das gelaufen? Ja, wir haben die ganze Zeit durchgearbeitet. Damit wir nicht alle in einem großen Raum sind, haben wir es tageweise aufgeteilt. Die 2 arbeiten dann und die dann, Patienten, dass nicht mehr als 4 Leute im Raum waren. Super.
Also ein Riesenerfolg.
Ja, ich war platt. Doch, das kann nicht wahr sein.
Ja.
Ich habe dann, das hatte ich mir vorgenommen, ich wollte schriftlich und mündlich wissen, wo die stehen. Weil es gab auch Zeiten, wo die wirklich stinkend faul waren, nichts gemacht haben. Oder? Ich weiß nicht, ich würde sagen, ich habe mindestens 12 Mal gefragt, wie viel in den ganzen Jahren, wahrscheinlich 20 und mehr Mal, wie viel Wirbel haben wir? Tja, wie viel könnten das sein? Ich schätze mal 20. Sag ich, falsch. Ja, so ging das ganze Jahr. Jetzt habe ich gefragt, Juanita, wie viel Wirbel hast du? 24. Kannst du mir auch sagen, Nacken, Brust, Kreuz? Ja, sicher, sagt sie, 7, 12 und 5. Ich bin vom Stuhl gefallen. Ich habe gesagt, Juanita, das glaube ich jetzt nicht. Und die haben dich totgelacht, totgelacht.
Aber so eine, in Anführungszeichen, banale Sache eigentlich. Ne?
Ja, sie haben es nicht behalten.
Sie haben es nicht behalten, ja, komisch eigentlich.
Ja, fand ich auch. Und jetzt kam das wie aus der Pistole geschossen? Nein. Ja, und dann nachmittags nochmal mündliche Prüfung. Man muss das, kann das ja nicht vergleichen mit einer Prüfung hier in Deutschland, eine Physiotherapieprüfung. Mhm. Es sind Laien, darf man nicht vergessen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel gefragt, kannst du mir 5 Muskeln in deinem Körper nennen? Vielleicht noch mir zeigen, wo die sind und was sie tun. Ja, klar. Ja, Bizeps kommt natürlich immer. Trizeps, ja klar, ne, und so weiter. Also ich habe dann zu Ihnen gesagt, ich kann euch alleine lassen. Mhm. Ihr macht das jetzt.
Klasse, aber damit haben Sie auch natürlich sich ein bisschen verabschiedet, ne?
Ich habe mich verabschiedet, ja, das war das letzte Mal. Das wussten die aber nicht. Das
also Sie haben sich eigentlich überflüssig gemacht, dadurch, dass Sie Ihr Wissen weitergegeben.
Ich habe mich jetzt überflüssig gemacht,
ja. Also Sie haben sozusagen kontinuierlich über Jahre daran gearbeitet, dass Sie verzichtbar werden.
Das war mein Endziel, ja. Dazu muss ich sagen, dass ich viel Geld selber mit rübergenommen habe. Ich habe am Anfang Spendenaktionen selber gestartet. Ich habe mit der Familie angefangen, Freunde. Habt ihr Lust, wollt ihr mich unterstützen? Wir brauchen Equipment.
Das haben Sie auch noch gemacht.
Ja.
Sie haben nicht nur Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung zur Verfügung gestellt, sondern auch noch finanzielle Mittel akquiriert.
Ja, habe ich gemacht, ja. Ich habe am Anfang jedes Mal so 2.000, 3.000 mitgenommen. Und da wusste man, gut, jetzt kann man einen Schrank bauen, wo die Geräte reinkommen, Schlösser dran, abschließen. Auch die Patientenakten. Ich verlange, dass über jeden Patienten eine Akte geführt wird. Was hast du gemacht heute am 21. März mit dem Patienten? Mach nur eine kurze Notiz. Mhm. Oder wenn es ihm ganz schlecht geht und so weiter und so fort. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Wir haben natürlich jetzt eine perfekt ausgestattete Physiotherapieabteilung. Wir haben auch einiges natürlich selber angeschafft. Aber wie wir angefangen, man kann es sich nicht vorstellen. Es muss ja auch alles einigermaßen hygienisch zugehen. Also als erstes brauchen wir mal Bettlaken. Mhm. Dann brachten sie alle Handtücher von zu Hause mit. Dann brauchen sie Kissen zum Lagern. Der Arm soll nicht da unten liegen, der soll etwas hoch liegen, weil er geschwollen ist. Und am Kopf muss ein Kissen sein. Also alles im Laufe der Zeit wurde das beigebracht in den beiden Orten. War ganz toll. War ich sehr, sehr stolz und glücklich, dass uns das gelungen ist. Sind perfekt ausgestattete Physiotherapieabteilungen. Besser als die Ortsansässige, die mit den Apparaten arbeiten. Erstmal führe ich selber akribisch Buch. Wie viele Volontäre, wer fällt weg, wer bricht weg oder ist er krank oder was? Wie viel Geld habe ich mitgenommen? Wofür gebe ich das Geld aus? Von den Spenden musste ich ja irgendwie nachhalten, wo geht das hin?
Haben Sie auch in Deutschland versucht, Spendengelder zu akquirieren?
Ja, nur.
Nur in Deutschland, nur. Ach so.
Mhm. Ich habe einen Rundbrief fertig gemacht. Mhm. Und da stand alles drin, was ich mache, was ich tue, was ich will.
Ja.
Und wer will, darf mich gerne unterstützen. Und dann ist das ganze Geld, geht das an den Förderverein vom SES. Mhm. Und die haben das registriert als Unterstützung.
Und das waren Privatpersonen oder Unternehmen?
Alles beides? Privatpersonen. Ich sage Ihnen gleich was zu Firmen. Und dann habe ich das Geld immer bar mitgenommen. Mhm. Jetzt schimpfen Sie nicht. Ich habe es bar mitgenommen. Fertig.
Ich bin der Letzte, der Sie ausschimpfen würde.
Ich habe es bar mitgenommen und es ist immer heile angekommen.
Ja.
Aber ich habe noch etwas gemacht, weil die Geräte sind ja alle noch sehr teuer. Ich habe Firmen angeschrieben. Habe ihnen geschrieben, was ich mache, was ich tue.
Vielleicht auch Hersteller von diesen Geräten in Deutschland.
Ja, natürlich. Haben Sie Lust, mich zu unterstützen? Wir können alles gebrauchen. Hat funktioniert. Habe ich dann jedes Mal, ich sehe immer Gepäck mit, Sie glauben es nicht. 2 große Koffer.
Wie ist denn das da angekommen bei den Herstellerfirmen von solchen physiotherapeutischen?
Die fanden das toll.
Ja, meine ich doch. Ne?
Die fanden das toll. Die haben sicher ihre Geräte dann auch Reklame.
Sie helfen beim Export.
Ich hatte mehrere Firmen angeschrieben. Die waren alle sehr, sehr nett.
Und wenn die Leute in Mexiko sich einmal an so einen deutschen Hersteller gewöhnt haben, dann bleiben die vielleicht auch dabei.
Ja, weiß ich nicht. Ja, sicher. Es ist ja im Grunde ist das ja auch Verbrauchsmaterial. Mhm. Ne? So sie in Mexiko einen Vertrieb haben, ne?
Ja.
Eine Niederlassung. Ja. Ne? Rollstühle habe ich auch gemacht. Ich hatte eine große Menge Geld. Und wir haben immer, wenn ich da war, haben wir einen Tag einen Ausflug gemacht. waren von morgens los mit allen Volontären, mit dem Pater, der schlief schon nach 10 Minuten vorne. Die Pater sind immer müde, weil sie früh aufstehen müssen, die erste Messe um 5 Uhr oder was weiß ich. Auf jeden Fall sind wir bei einem dieser großen Ausflüge in eine Firma gefahren, die Rollstühle herstellen, Stöcke, ja, was gibt's noch? Gehwagen, ganz wichtig. Ich habe das Geld mitgenommen und dann, der Pater hat es in Verwahrung genommen und dann haben wir bestellt. Rollstühle für Kinder, für Erwachsene, Stöcke, alles nicht da gewesen. Mhm. Nichts, nichts, nichts. Die haben sich so gefreut. Da sitzen sie endlich in einem schönen Rollstuhl. Schwerst behinderte Kinder, meine Güte, ja. Toll. Das war schön. Dann waren die da auch ausgestattet, weil es ganz schwierig da zu kriegen und sie können es nicht bezahlen.
Ja.
In Mexico City sieht alles anders aus, Guadalajara auch. Aber San Juan ist in den Bergen, in Los Altos, da sieht es anders aus. Mhm. Das so, wie ich es Ihnen erzählt habe.
Wie wird denn Ihr Beruf wohl im Jahre 2050 aussehen? Also welche Bedeutung könnten künstliche Intelligenz und Roboter bekommen in der physiotherapeutischen Praxis?
Also ich sag mal, den Mensch komplett, den Physiotherapeuten können Sie nicht ersetzen.
Warum nicht?
Weil ein Roboter keine Hände hat. Doch hat er vielleicht Arme, aber Sie müssen doch einen Patienten müssen Sie anfassen, Sie müssen ihn fühlen, Sie müssen Schwächen spüren. Die Kommunikation, ganz wie ich habe immer schon gesagt, 50% meines Berufes ist Zuwendung zum Patienten.
Mhm.
Wenn Sie das haben, kommen Sie zu 50% schon mal voran.
Und das trauen Sie der Informations- und Kommunikationstechnologie nicht zu?
Nein, das oder ist totes Material, das ist kein Mensch, der da an Ihnen arbeitet.
Ich glaube, dass man Empathie simulieren wird und dass die Menschen kaum noch unterscheiden können, ob diese Empathie nun von einer Maschine kommt oder von einem echten Menschen. Es gibt viele Leute, die auch heutzutage sagen, die Empathieberufe, also Ihr Beruf zum Beispiel, das sind die Berufe, die von künstlicher Intelligenz nicht weiter betroffen sein werden, weil diese Fähigkeit zur Empathie eine ganz wichtige Ressource und ein ganz wichtiges Geschenk ist.
Ist die halbe Miete.
Ja, ich persönlich bin mir da nicht so sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass Empathie simuliert wird.
Dann haben Sie mich noch nicht arbeiten sehen. Also das glaube ich nicht.
Das können Sie sich nicht vorstellen?
Nein, kann ich mir nicht. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Da geht viel verloren.
Mhm.
Wenn die KI eingreift, da geht viel von dem, was ich Ihnen auch so erzähle, was ich so erlebe, geht schon viel verloren.
Also das ist etwas, was Sie sich nicht wünschen für den Beruf.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber und wünschen tue ich schon gar nicht.
Ja, aber nehmen wir doch zum Beispiel mal die Robotik oder KI als Assistenz bei Übungen und Therapie.
Ja.
Kameras könnten Bewegungen sehr präzise verfolgen, könnten auch Anleitungen geben, wie Bewegungen ideal durchgeführt werden sollten. Das können wir uns doch vorstellen.
Das können wir uns vorstellen und das passiert ja auch zum Teil schon. Mhm. Wenn Sie an Querschnittspatienten denken, die komplett gelähmte Beine haben, die bekommen Schienen an und werden auf diese Art und Weise, die kommen auf ein Laufband, auf diese Art und Weise zum Gehen gebracht.
Mhm.
Der macht nichts, der Patient, weil er es nicht kann, weil er gelähmt ist. Aber
also man bringt dem Körper die Bewegung wieder bei.
So ist es, ja.
Ja.
Das passiert heute schon. Das kann ich mir eher vorstellen, da ist der Therapeut parallel anwesend. Ne, und spricht mit dem Patienten. Ist ja schon wieder eine andere Nummer.
Ist eine andere Nummer. Ja, ja, klar. Also meine Idee war jetzt eine sehr fortgeschrittene Welt, in der das vollautomatisch funktioniert.
Ja.
Und da sind wir weit entfernt.
Das, denke ich, sind wir weit entfernt. Und es wäre einfach schade, wenn damit würde unser Beruf überflüssig.
Mhm. Aber das ist nicht Ihr einziger Beruf, Ihr Beruf, der dann überflüssig werden würde.
Meiner
zum Beispiel auch. Die Künstliche Intelligenz hat einen Gliederungsvorschlag gemacht für eine Hausarbeit an einer Hochschule. Und der Gliederungsentwurf war so gut, ich möchte sagen, weitaus besser als das, was ich bisher von Studierenden gesehen habe.
Bah.
Ja, und daran können Sie erkennen, wie Menschen überflüssig werden.
Mhm.
Also Sie können daran erkennen, dass man nicht mehr denjenigen braucht, der das erklärt, das wäre ich, wie sowas geht.
Dann
und sie brauchen auch nicht mehr denjenigen, der das kann. Das wären die Studierenden. Denn die bedienen sich dann bei der künstlichen Intelligenz. Und das ist nur ein kleines Beispiel, an dem deutlich werden kann, dass wir uns eigentlich schrittweise ablösen durch Technologie.
Es bleibt für mich dabei was auf der Strecke.
Absolut. Also ich finde es auch nicht gut. Es ist nicht so, dass ich das gutheißen würde, aber es ist eine Beobachtung, die ich mache.
Es ist möglich.
Ich halte das absolut für möglich.
Ich denke, dass da in USA, auf meinem Gebiet auch sehr viel schon da im Gange ist, was automatisch durchgeführt wird mit Geräten. Und ich bin einfach kein Freund davon. Mhm. Ich höre noch meinen ersten Pater, der mich angefordert hat, der lief durchs Dorf so ungefähr. Jeder fragt, was hast du denn da im Haus? Was macht die denn? Was tut die denn? Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine Physiotherapeutin. Stell dir vor, die macht alles mit den Händen.
Ein weiterer Punkt, bei dem KI helfen könnte, wären so individualisierte Behandlungspläne zu erstellen. Ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Also weil KI unfassbar viele Daten verarbeiten kann, können natürlich auch aufgrund dieser Datenanalyse dann extrem passende Therapieansätze
das kann
und Therapieverfahren
ich mir vorstellen.
Entwickelt werden.
Ja.
Oder bei der Früherkennung und Prävention.
Prävention sicher.
Algorithmen beobachten Anomalien im Bewegungsablauf zum Beispiel.
Ja, ist total spannend. Ein gestörtes Gangbild erstmal zu analysieren, woher kommt das? Wenn es kopfgesteuert ist, also im Kopf ein Defekt ist, ist es sicherlich etwas schwieriger, als wenn jemand vielleicht vor 2 Jahren gebrochenes Bein hatte und da ist noch so ein Rest übergeblieben. Das kriegen sie schnell wieder weg. Aber kopfgesteuert ist eine andere Sache.
Mhm.
Wenn ich da bin, der Pater, alle Patres gehen auf ihre Kanzel und predigen von der Kanzel, Ursula kommt. Dann und dann. Hast du schon gehört? Ursula kommt. Ja, und dann geht das, jetzt sind ja immer Großfamilien, dann geht das durch die Großfamilien durch, hast du gehört? Dann kann ich ja da endlich mit meinem Rücken hin oder Knie oder weiß der Geier. Und dann denken sie dabei erstmal drüber nach. Und dann kommen sie in der letzten Woche, womöglich am letzten Tag oder kriegen gar keinen Termin mehr. Na, das ist aber allerhand, wieso kriege ich denn keinen Termin? Aber so sind die Mexikaner, die sich auch, wie gesagt, freiwillig ins Bett legen, weil sie jetzt einen Schlaganfall gekriegt haben.
Also man müsste versuchen herauszufinden, warum das so ist. Denn wenn diese Hürde genommen wäre, dann würde man ja präventiv auch Physiotherapie.
Schaffen sie nicht. In dem Land schaffen sie das nicht. Das war ja immer schon so. Über Generationen geht das ja, dass Diabetes die Volkskrankheit ist.
Also es ist irgendwie tief.
Tief verwurzelt.
Im kulturellen Erbe.
Ja.
In der Gesellschaft.
Sie müssen die komplette Ernährung umstellen. Diabetes ist die Volkskrankheit in Mexiko. Ganz schlimm. Die Ernährung ist eine Katastrophe.
Zu süß oder?
Zu süß, zu fett. Die Kinder essen jeden Tag beinahe eine Tüte Kartoffelchips.
Aha, also die, quasi so wie ich.
So ähnlich. Ich warte nur auf den Leibesumfang. Naja, die Ernährung ist wirklich ganz schrecklich. Deswegen haben viele Diabetes, hohen Blutdruck und bewegen tun sich auch nicht.
Oh, das ist eine schlechte Kombination.
Oft ja sehr, sehr heiß da und die fahren 100 Meter mit dem Auto.
Mhm.
Sie haben auch Tortillas gegessen. Ich hatte ein kleines Mädchen, das entwickelte sich zum Pummel. Die war meine Patientin. Da habe ich gefragt, sag mal, wie viele Tortillas isst du denn zum Frühstück? Ja, so 4. Ja, und mittags, ja, da sind es auch schon mal 6. Und abends, also es kamen 15 Tortillas am Tag zustande. Da war aber noch nichts drauf, ne? Ja, ich meine, da wundere ich mich nicht, dass so ein kleiner Pummel da rumläuft. Und ich habe es ihr deutlich gesagt, sie hat es sofort reduziert, aber auch nur ein bisschen, ne? Eine begrenzte Zeit und dann schmeckt das doch so gut.
Aber dieses Phänomen, dass man genau weiß, bestimmte Dinge sind schädlich, und dann werden sie doch gemacht. Das gibt es nicht nur in Mexiko, das gibt es natürlich auch in Europa und in Deutschland.
Aber es ist da also wirklich besonders ausgeprägt.
Extrem ausgeprägt.
Extrem. Ja, das ist bekannt.
Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass die Effekte der schlechten Ernährung und der, sagen wir mal, ungesunden Lebensführung sich erst in irgendeiner ungewissen Zukunft einstellen, aber nicht unmittelbar.
So ist es. Ja.
Ne?
So,
also
genau
wenn
so
die,
ist es.
Wenn, also ökonomisch gesprochen würde man wenn sagen, wenn die Auszahlung vergegenwärtigt wird, wenn also dem Raucher der
spät
vor die Kneipe tritt und an der Zigarette zieht, sofort das Bein abfallen würde, weil es ein Raucherbein wird. Der würde nie wieder zur Zigarette greifen.
Natürlich nicht.
Aber weil die Auszahlung unklar ist und das alles unscharf ist und in der Zukunft liegt,
betrifft uns das nicht. Ja.
Interessant eigentlich.
Ja. Ja, ist auch interessant. Ja. Ach, man könnte wirklich noch Stunden erzählen, was in diesem Land so alles möglich ist oder nicht möglich ist. Von Kriminalität wollen wir gar nicht reden.
Haben Sie auch mal die Erfahrung gemacht in China oder in Mexiko, dass man Ihnen mit Skepsis begegnet ist? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass jemand sagt, naja, da kommt jetzt jemand aus Deutschland, die glauben sowieso, dass sie alles besser wissen und jetzt wollen wir doch mal sehen, was jetzt kommt und ob das wirklich so wirksam ist.
Hochachtung.
Hochachtung.
Also wir sind deutsch, pünktlich, zuverlässig, wir können was. Fehlt mir noch was. Das habe ich immer wieder gehört. Mhm. Immer. Und die sind immer unpünktlich. Immer.
Die Mexikaner?
Ja. Ich sage, wir haben um 16:30 Unterricht, sie kommen um 17:30.
Also da haben man Ihnen Ihre sprichwörtliche Pünktlichkeit geschätzt und haben Ihnen das auch mitgeteilt,
ja.
Kommen aber selber unpünktlich.
Immer. Mhm. Das habe ich am Anfang ganz schwer dran zu tun gehabt und habe dann, als ich wieder mal da stand und ich wollte mit dem Unterricht anfangen, weil um 17:30 die Patienten kommen, also ich muss es ja irgendwo unterbringen. Ist mir der Kragen geplatzt, dann bin ich zum Pater gegangen, habe gesagt, hör mal, wenn sich das nicht ändert, dann fahre ich nach Hause. So sind wir Deutschen, das darf man eigentlich gar nicht so sagen. Mhm. Und dann hat der gesagt, so, Ursa, setz dich mal hin. Jetzt will ich dir mal was sagen. Du bist hier in Mexiko, ja? Deine Volontäre sind alle selber Mütter oder sogar Großmütter, pflegen ihre eigenen Eltern im Haus, holen die Kinder ab von der Schule, bekochen die. Und wenn sie dann zu spät kommen, darf es dich nicht wundern. Mhm. Es ist so, du kannst die Mexikaner nicht ändern. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, ja, dann tut es uns leid. Also er hat mir richtig die Ohren lang gezogen. Und das war auch gut so. Jetzt interessiert mich das nicht mehr. Ich lass sie machen, kommen oder nicht kommen. Ja, aber bitte, es hat ja funktioniert. Am Ende präsentiere ich in eine Prüfung und sie parieren. Mhm. Hat geklappt.
Ja, schön.
Ich habe mich auch immer in Mexiko abgesichert, dass sie eine Verordnung vom Arzt haben, wo drauf steht, das und das hat er. Die erzählen einem ja sonst was sie haben, was nicht stimmt. Und Arztunterschrift. Das will ich haben. Denn ich darf hier in Deutschland auch nicht ohne Rezept arbeiten. Ich muss ein Rezept haben. Mhm. Das gab großen Widerstand und ich habe dann die Ärzte einzeln aufgesucht und habe gesagt, wenn sie das nicht machen, kann ich die Leute nicht behandeln. Es ist bei uns so, warum soll es bei ihnen anders sein?
Wieso wurde dieser Widerstand formuliert?
Nee, das sehen sie nicht an. Wieso denn? Nee, das macht ja Arbeit und das wollen die ja da und da, wollen das ja auch nicht haben. In so einer Institution, einer städtischen Institution, wo nichts Gescheites passiert. Mhm. Da will ich auch keine Verordnung für verlangen. Mhm. Aber wir mussten abgesichert sein. Und ohne, ja, das hat vielleicht 1-2 Jahre gedauert, dann hatten sie es aber kapiert. Vor allen Dingen haben die ja die Erfolge gesehen. Mhm. Jetzt wird es geradezu gefährlich, weil der Patient geht noch mit Stöcken zum Doktor, hat ein gebrochenes Bein gehabt. Mhm. Doktor, wie lange muss ich denn meine Stöcke noch haben? Wann kann ich denn wieder ohne laufen? Dann sagt der, geh in die Casa Fraterna zu den Volontären. Die wissen, was sie tun müssen. Die sagen dir das. Nein, das tun die nicht. Sie dürfen es nicht. Und das müssen die mal begreifen. Ne? Mhm. Ja, also meistens ist es jetzt okay.
Also der Hintergrund ist, wenn Sie nicht genau wissen, ärztlich bestätigt, was der Patient hat, dann können Sie auch nicht die passende Therapie.
Nein, dann ich lehne die bringen. Behandlung ab. Ich gucke den Patienten nicht an. Mhm. Wo ist deine Verordnung? Ja, die habe ich zu Hause vergessen. Dann sage ich allenfalls, okay, wir machen jetzt ein bisschen was. Ich will nichts riskieren. Schon die Volontäre gar nicht, weil sie ungelernte Kräfte sind. Mhm. Geh nach Hause und bring aber diese Bescheinigung mit. Wenn nicht, das nächste Mal behandeln wir dich nicht. Ist dann auch passiert, dass sie dann gar nicht mehr wiederkommen. Ja, ist auch gut, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Mhm. Ja, der Leidensdruck nicht groß genug, ist doch immer so. Ja, ja, also das ist schon wichtig. Aber braucht alles eben seine Zeit, ne? Mhm. Wenn ich zurückblicke, ich sehe mein Leben tatsächlich zweigeteilt. Obwohl das nur 15 Jahre waren.
Und zwar?
Ich habe nach 63 nochmal ein neues Leben angefangen.
Ach so, meinen Sie das?
Ja.
Aber Sie haben Ihre Erkenntnisse und Ihr Wissen aus dem alten Beruf, aus dem alten
Leben.
Das
ist die Brücke. Das ist die Brücke zum neuen Leben. Mhm.
Aber das Leben funktioniert in Mexiko zum Beispiel total anders als hier.
Total anders. Ja, natürlich. Mexikos Mühlen malen langsam. Mhm. Wir haben überhaupt nicht über Kriminalität gesprochen.
ist ein Problem.
Ja, die wollten mich alleine nicht auf die Straße lassen, aber wenn ich abends mir mal eine Flasche Rotwein kaufen will, dann tue ich das. Da kann mich keiner abhalten.
Ist dir nichts passiert?
Nee, aber ich habe selber dieses Jahr, hatte ich Manschetten. Dachte ich, komm, sei vorsichtig. Die sagen das nicht ohne Grund. Und schon viele Jahre. Aber es ist durch Corona noch schlechter geworden. Es ist wirklich gefährlich. Ich erzähle Ihnen eine nette Episode. Ich stehe oben in meinem Behandlungsraum. Kommt da jemand zur Tür rein, kommt eine Volontärin von der Seite. Ursula, das ist ein Mörder. Ich sage, bitte, was ist der? Ein Mörder? War er. Jetzt tut er es nicht mehr. Er hatte aber auch eine Halbseitenlähmung. Also der konnte nicht mehr mördern. Aber sowas passiert einem dann. Also mit Drogenpatienten mehrere. Ein junger Mann ist von der Polizei in den Rücken geschossen worden. In den Rücken. Querschnittsgelähmt. Daraufhin haut die Mutter ab. Der Vater, noch einen Zahn im Mund, muss diesen jungen Mann jetzt fliegen. Mit was zum Querschnitt dazugehört. Furchtbar. Ja, das geschieht natürlich auch nicht gut. Ne? Gar nicht gut. Sitzen die beiden Männer da alleine? Entsetzlich. Dann habe ich einen Dealer gehabt, der selber konsumiert hat, verkauft hat, Geld veruntreut hat und jetzt sah er gar keinen Ausweg mehr, weil die Narcos ihn bedrängt haben, her mit der Knete. Und da hat er versucht, sich aufzuhängen. Das klappte aber auch nur ein bisschen. Er hat das so am Fensterkreuz versucht, also er kam zum Sitzen noch. Die Schlinge hing da ein bisschen schlapp herum. Also ist nicht viel passiert. Aber trotzdem natürlich eine fürchterliche Sache. Und der Vater hat ihn gefunden. Und der hat es von der Kanzel gehört. Ursula kommt. Und dann hat er den angeschleppt. Der Sohn konnte nichts mehr schleppen. Gar nichts. Vermeintlich.
Dann kam Ursula.
Dann kam Ursula von der Kanzel gepredigt, ja. Und dann hat er gesagt, mein lieber Sohn, wir gehen jetzt mal zu Santa Ursula. Mein Spitzname ist Santa Ursula.
Santa Ursula, die heilige Ursula.
Das hat geprägt, der Repräsentant in Mexico City, mit dem bin ich befreundet. Der sitzt in der Zentrale und holt auch die Anträge rein, bearbeitet die und schickt die nach Deutschland. Der hat Santa Ursula gepredigt. Ja, dieser junge Mann, den kriegte ich dann aufs Bett gelegt. Boah, ja, ohne jede Mimik. Ich denke, der war sicherlich auch noch im Entzug. Und sprach nicht und gar nichts. Und dann habe ich den auch mal, wie immer, mit ihm gequatscht und Arm mal hoch, mal geguckt. Angeblich konnte er ja gar nichts bewegen. Und das war sofort zu spüren, da ist Leben überall. Aber der hat psychisch so einen Knacks gehabt, der hat wirklich geglaubt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Tief drin sitzt, ich will es auch nicht. Aber nicht bewusst. Oh, es war ein Steckenpferd von mir, zu gucken, kann der oder kann der nicht? Die rauszulocken und zu sagen, du kannst. Und so war das auch mit dem, den haben wir ziemlich schnell dann am Laufen gehabt. Aber der war im Grunde ohne Chancen. Der kriegte keine Arbeit, hatte kein Geld, war drogenabhängig und kriegte Druck von den Narcos. Das weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, was aus dem geworden ist. Wahrscheinlich hat er sich inzwischen richtig umgebracht.
Also Ihre Prognose, Ihre Einschätzung ist,
ja, der hätte unbedingt in Psychotherapie gemusst, nicht nur in Physiotherapie. Das haben wir auch angeleiert. Ich glaube, irgendwann ist er nicht mehr gekommen. Ja, also Kriminalität und Drogen ist ein ganz schlimmes Thema.
Ja. Frau Thiemann, Sie waren ja auch mal bei Phoenix, ne?
Ja.
Erzählen Sie doch mal davon.
Bei Phoenix. Ja, das war ziemlich am Anfang. Das war aufregend. Da haben die mich angerufen. Ob ich für ein, warte mal, Phoenix, das war in Bonn, im Bonner Studio. Und ja, die wollten einfach mal wissen, was ich beim Senior-Experten-Service mache. Und das habe ich ihnen geschildert, wie es in China war. Da war ich noch nicht in Mexiko. Das war interessant, auch für mich. Da habe ich das erste Mal eigentlich so mal öffentlich darüber geredet.
Fanden Sie das nicht auch ein bisschen herausfordernd vor so einer großen Kamera?
Ja, klar. Ich war wahnsinns nervös und ja, erstmal kommen sie in die Maske. Und, wenn ich das schon sehe, diese Pinsel, die pinseln jeden mit dem Pinsel ein. Mit demselben Pinsel.
Die wollen Pinsel sparen.
Heute ja nicht mehr machen. Ne? Nee. Die wollen Pinsel sparen. Ja, und dann muss sie erst durch die Maske. Das war ja schon aufregend. Und ja, was ziehe ich an? Und ach du großer Gott. Ja, aber das ging dann ganz, ich werde immer, das war in Prüfungen schon so, wenn ich da sitze und stehe, dann werde ich cool.
Aha.
dann geht das.
So wie heute hier.
Weiß ich nicht. Ja, könnte so ähnlich sein. Ja, ja, ja. Das war spannend. Und Deutsche Welle, da war ich mit drei Leuten. Ja, und Zeitung sowieso, also im Generalanzeiger. Ja, ja, und auch so, immer auch so komische Blättchen wie Bildzeitung. Ja, später riecht man sich da nicht mehr, kommt tatsächlich so eine gewisse Routine dann auch dabei.
Ja, sicher, wenn man einmal prominent ist. Ja.
Nein, Quatsch, nicht prominent. Wenn man sowas schon mal gemacht hat, das ist wie wenn ich zum ersten Mal in eine Prüfung gehe oder zum zehnten Mal.
Klar.
Beim zehnten Mal sage ich, oh, ihr könnt mich doch mal alle.